Grüße alle ganz herzlich zu unserem Abend unter dem Thema Gefahren für junge und ältere Christen in der Endzeit. Zu diesem Thema spricht heute Abend Bruder Lothar Gassmann. Ich lese uns aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 5. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen werden gräuliche Zeiten kommen. Denn es werden Menschen sein, die viel von sich halten, geizig, ruhmredig, hofffertig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, ungeistlich, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unkeusch, wild, ungütig, Verräter, Frevler, aufgeblasen, die mehr lieben Wollust denn Gott. Die da haben den Schein eines gottseligen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie und solche meide. Wir wollen beten, soweit es geht, uns dazu erheben. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir heute Abend wieder hier zusammenkommen dürfen unter deinem Wort. Und wir danken dir, dass du unser Herr bist und dass du der Herr deiner Gemeinde bist, und dass du auch über uns wachst und bewahre uns davor, dass wir davonlaufen. Du weißt um all die Gefahren, auch in der Endzeit. Danke, Herr, dass du darauf hinweist und dass du auch uns heute Abend wieder darauf hinweisen willst. Gib unserem Bruder Kraft und Vollmacht. Wir rechnen mit dir. Amen.
Alles ist Jesus mir wert. Wir haben dieses wunderbare Chorlied gehört. Und heute Abend haben wir das Thema Gefahren für die Jugend in der Endzeit. Was ich jetzt über Jugend sage, betrifft natürlich im Grunde alle Menschen, auch die ältere Generation. Aber der Fokus liegt natürlich auch auf der Jugend, denn das ist auch die Zukunft, sowohl in den Gemeinden als auch auf der Erde. Und der Teufel versucht natürlich besonders immer die Schwächsten zu erreichen mit seinen Listen, und einiges werden wir heute Abend darüber hören. Es sind Gefahren auf geistlichem Gebiet, etwa die Verführung zu Sünde und zu Abfall vom Glauben, und das Bombardement der Verführung nimmt in der Endzeit zu. Bevor ich einige negative Beispiele nenne, zunächst einmal ein positives Beispiel für einen jungen Menschen, der Jesus Christus kompromisslos nachfolgt, und zwar der Apostelschüler Timotheus. Ich möchte also, bevor ich auf einige warnende Dinge zu sprechen kommen muss, die aktuell sind, möchte ich zunächst einmal sagen, wie es an sich sein sollte, wie junge und auch ältere Menschen sein sollten, wenn sie Jesus nachfolgen, wie wir alle sein sollten, aber leider nicht immer sind, weil natürlich auch keiner von uns perfekt ist. Dazu schlagen wir auf 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, daraus einige Verse. Da können wir sehr viel lernen, wie wir dem Herrn nachfolgen, ob wir jetzt jung sind wie Timotheus oder älter wie der Apostel Paulus, der ihm dieses schreibt und auch an uns alle schreibt. 2. Timotheusbrief, Kapitel 2. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Timotheus, das geistliche Kind des Apostels Paulus, er soll stark sein, nicht schwach, nicht jedem Wind der Lehre anheimfallend und sich umwerfen lassend, sondern stark, aber nicht aus eigener Kraft, sondern in der Gnade, in der Barmherzigkeit Jesu Christi. Vers 2. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Hier haben wir die Überlieferungskette des Glaubens über die verschiedenen Generationen. Der Apostel Paulus hat von Christus und von den Aposteln in Jerusalem die frohe Botschaft empfangen, er gibt sie weiter. Sein geistlicher Sohn Timotheus hört es und er soll es wieder weitergeben an die nächste Generation. So geht die Weitergabe des rettenden Glaubens immer von Generation zu Generation. Und es soll solchen Menschen anvertraut werden, die auch fähig sind, andere zu lehren. Nicht jeder hat diese Berufung, aber solche, die auch diese Gabe haben. Und Vorbilder für uns heute sind sicherlich die Eltern, gerade wenn sie gläubig sind natürlich, auch geistliche Lehrer. Und auf solche, so sagt uns das Wort Gottes, sollen wir hören. Vers 3. Du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Wir müssen im geistlichen Leben, ob jung oder alt, mit Widerstand rechnen. Durch den Teufel und durch seine Helfer in der Welt, in den Massenmedien, in der Politik, in der Gesellschaft, in den Schulen, Umerzieher, gerade für unsere Kinder auch eine große Gefahr. Aber da gilt es, die geistliche Waffenrüstung anzuziehen, gemäß Epheser 6, den Helm des Heils, den Schild des Glaubens und all diese Eigenschaften, die da genannt sind, ihr könnt es gerne nachlesen, dass wir wirklich standhaft sind und auch die Kämpfe durchleben und durchstehen können. Und dann wird es mit dem Kriegsdienst verglichen in Vers 4. Wer Kriegsdienst tut, ein Soldat also, der verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalt, damit er dem gefällt, der ihn in Dienst gestellt hat. Das heißt, ein Soldat ist ganz auf sein Ziel ausgerichtet, den Kampf zu gewinnen. Und auch wir stehen in einem geistlichen Kampf. Und da darf man sich durch nichts ablenken lassen. Der Teufel ist ein Meister im Ablenken. Mal kommt da was, mal kommt da eine Sendung, mal da eine Nachricht und immer wieder sollen wir abgelenkt werden. Aber wir sollen uns nicht ablenken lassen vom schmalen Weg, dem Lamme nach, dem schmalen Weg Jesus Christus nach, sondern treu gehen, bleiben. Dann wird es auch verglichen in Vers 5 mit Sportwettkämpfen. Auch Sportler sind beharrlich im Ziel, den Siegeskranz zu gewinnen. Wenn sich auch jemand an Wettkämpfen beteiligt, so lesen wir, so empfängt er doch nicht den Siegeskranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. In jedem Wettkampf, das wissen auch die jungen Leute, gibt es Regeln in jedem Spiel, im Wettlauf, im Kugelstoßen, was es ist, die man nicht übertreten darf. Wenn jemand nicht Fair Play macht, dann wird er ausgeschlossen. Und so sollte ein Sportler alles tun für den Sieg, sich auch disziplinieren, auch was die Ernährung angeht, was das Training angeht. Und das gilt auch für uns Christen. Ja, wenn wir wirklich dem Herrn nachfolgen, ihm dienen, missionarisch arbeiten, dann gilt es auch, die Trägheit zu bekämpfen, eifrig zu sein, jeden Tag sich erfüllen zu lassen durch das Wort Gottes, sich stärken zu lassen durch die geistliche Speise, beharrlich auf das Ziel gerichtet, dass wir das Himmelreich erreichen und auch viele andere Menschen einladen, dass sie gerettet werden. Und wir müssen nach den Regeln kämpfen. Die Regeln finden wir in der Heiligen Schrift. 10 Gebote, Bergpredigt und viele andere Lehren, auch aus den Briefen, was wir auch gerade hier lesen. Dann wird er verglichen mit dem Ackersmann, dem Landwirt. Vers 6, der Ackersmann, der sich mit der Arbeit müht, hat den ersten Anspruch auf die Früchte. Auch die gute Frucht darf man dann ernten, wenn wir das Ziel erreichen, wenn wir einen Siegeskranz gewinnen, nämlich das ewige Leben beim Herrn, das sinnvolle Leben in Jesus Christus und auch die Gewinnung von Seelen verlorener Menschen, dass sie den Herrn Jesus in ihr Herz nehmen, sich reinigen lassen durch sein Blut, das er am Kreuz auf Golgatha vergossen hat. Und weiter wird genannt, bedenke die Dinge, die ich sage, und der Herr gebe dir in allem Verständnis. Das heißt, wenn wir eine Botschaft hören aus der Heiligen Schrift, gilt es darüber nachzudenken. Es ist nicht hier im einen Ohr rein, im anderen raus, sondern wirklich bedenken, bewegen, ins Herz lassen und auch zu beten, dass man es richtig versteht. Noch einige weitere Verse, bevor ich zu aktuellen Beispielen komme. Vers 15, strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Es geht im geistlichen Dienst um Bewährung. Deshalb sollte auch niemand zu früh in einen geistlichen Dienst, zum Beispiel Predigtdienst, gehen, sondern erst, wenn er sich bewährt hat im Glaubensleben. Wer sich nicht bewährt, der muss zurückgestellt werden, zum Beispiel. Und ich sage ja immer, keiner von uns ist perfekt, aber wenn jemand versagt hat, dann gilt es eine Zeit der Karenz, der Heilung, der Bewährung, neuen Bewährung einzuhalten. Aber sich bewähren, wie bewährt man sich denn, wenn man wirklich dem Herrn von Herzen dient, wenn man nichts als die biblische Wahrheit verkündigt, wenn man für die Menschen da ist in der praktischen Seelsorge, auch missionarisch, wenn man aus seinem Leben wirklich dem Herrn Ehre macht und ja auch in der Ehe und Familie nach bestem Wissen und Gewissen dem Herrn dient, auch wenn es nicht immer alles 100% funktioniert, aber trotzdem grundsätzlich, dass der Wille da ist, sich da zu bewähren. Zuverlässigkeit, Fleiß, Wahrhaftigkeit, alles das ist wichtig für einen Arbeiter des Herrn. Vers 16 lesen wir dann, die unheiligen, nichtigen, also leeren Schwätzereien aber meide, denn sie fördern nur noch mehr die Gottlosigkeit. Das ist Gerede, Verleumdung, dumme Worte. Morgen habe ich ja einen Vortrag über die Heiligkeit unserer Sprache. Wie sieht unsere Sprache heute aus? Wir haben es auch heute Morgen schon gehört bei dem 91-jährigen Bruder Pfarrer Hein, der auch gesagt hat, dass die Sprache immer mehr verroht, verlottert, dass es keine Sprache mehr ist, die gut oder heilig ist, sodass man das Wort Gottes schon fast gar nicht mehr verstehen kann. Aber wir sollen eine gereinigte Sprache verwenden, keine Fäkal- oder Gossenausdrücke, sondern uns am Wort Gottes orientieren. Und zwar am unverfälschten Wort Gottes, nicht an der Volksbibel oder solchen Verfälschungen, sondern zum Beispiel an der Schlachterübersetzung oder den guten Lutherübersetzungen. Es gibt auch schlechte. Und dass wir da die gute, reine Sprache einüben, immer wieder neu lernen. Und keine Schwätzereien über andere oder Tratsch oder Klatsch oder Verleumdung. Und dann heißt es noch, Vers 19, der Herr kennt die Seinen, jeder, der den Namen des Christus nennt, wendet sich ab von der Ungerechtigkeit. Und in Vers 22, fliehe die jugendlichen Lüste, jage aber der Gerechtigkeit nach, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Nun, Gefahren für die Jugend in der Endzeit, auch für ältere Menschen. Ich habe mal vor einigen Jahren einen Brief an die Jugend verfasst, den möchte ich euch mal erklären, einiges daraus etwas näher bringen, gibt es auch als Traktat. Und dazu einige, das sind einige Beispiele für aktuelle Gefahren auch drin enthalten. Ich habe drüber geschrieben, liebe Freunde, wacht auf, ihr werdet betrogen, betrogen vom Teufel und seinen Helfern. Man hat euch gesagt, lebt eure Triebe aus, dann seid ihr glücklich. Und heute gibt es ja die sexuelle Revolution seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. Porno auf vielen Kanälen, uneheliches Zusammenleben wird propagiert, unzüchtige Mode bis hinein in christliche Kreise, eine traurige endzeitliche Entwicklung. Und deshalb wollen wir hören, was dagegen Gottes Wort sagt. Gottes Wort sagt, glückselig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen, so der Herr Jesus in Matthäus 5, Vers 8. Und in Hebräer 13, Vers 4 steht, die unzüchtigen, also die ganzen Pornoliebhaber und die Ehebrecher, wird Gott richten. Dann ein weiteres Beispiel. Man hat euch gesagt, macht ohrenbetäubende Musik, dreht den Verstärker auf, dann fühlt ihr euch gut. Was sagt dem gegenüber Gottes Wort? In Jesaja 30, Vers 15, durch Stille sein und Hoffen werdet ihr stark sein. Oder in Kolosser 3,15 folgender: Der Friede Christi regiere in euren Herzen. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Solche Lieder, wie wir sie gerade gehört haben. Ohne Lärm, ohne Schlagzeug und Tamtam. Dann eine weitere Gefahr. Man hat euch gesagt, schaltet euren Verstand aus, entspannt euch und verzichtet auf alle Kritik. Denkt positiv und erweitert euer Bewusstsein durch Meditation, Drogen und Psychotechniken. Drogen, da gibt es natürlich, das kann man jetzt im weitesten Sinne sehen, alles, was uns von irgendwas abhängig macht, wo wir nicht mehr frei sind, wo wir nicht mehr loskommen, muss jeder sich prüfen, bin ich an irgendetwas gebunden? Der Herr möchte, dass wir frei sind, nur an Christus gebunden sind, aber nicht an irdische Dinge oder gar Drogen, Alkohol, Rauchen, Shisha, Spiele und alles Mögliche kann zur Droge werden. Gottes Wort sagt, seid besonnen und nüchtern zum Gebet. Dann ein weiteres großes Beispiel, auch heutzutage nach dem Harry Potter Boom vor allem. Man hat euch gesagt, lernt okkulte Praktiken, Magie, Hexerei, Zauberei, dann erlangt ihr übernatürliches Wissen und Macht. Und heute gibt es ganze Hexenschulen und solche Dinge, das hat man dieser Frau Crowley, Rowling zu verdanken. Die hat ihren Namen übrigens angepasst an den führenden Satanisten Aleister Crowley. K. Rowling nennt die sich ja, die Autorin. Es ist kein Zufall. Aber Gottes Wort sagt in 5. Mose 18, keiner soll seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer laufen lassen oder Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Praktiken oder Zauberei treiben oder Bannungen oder Geisterbeschwörungen oder Zeichendeuterei vornehmen oder die Toten befragen, denn wer das tut, ist dem Herrn ein Gräuel, ein Ekel, eine Abscheulichkeit. Und ganz deutlich am Ende der Bibel steht die Warnung, draußen, außerhalb des himmlischen Jerusalem, außerhalb des Himmels, sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und alle, die die Lüge lieben und tun. Man kann aber davon umkehren, Buße tun und sich reinwaschen lassen durch das Blut des Herrn Jesus. Rechtzeitig hoffentlich. Dann eine andere Gefahr, und das kommt jetzt schon über manche christlichen Kreise in die Christenheit hinein. Man hat euch gesagt, geht dorthin, wo große Zeichen und Wunder geschehen, wo es zu großartigen Visionen und Offenbarungen kommt, wo ihr ganz besondere Erfahrungen machen könnt. Die Erfahrungstheologie, Herrlichkeitstheologie, pseudocharismatische Bewegung als Stichwort, wo das ganz groß betont wird, die Wundersucht. Aber Gottes Wort warnt uns in 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 1, ihr Lieben, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Und der Herr Jesus warnt vor falschen Christus und falschen Propheten, die große Zeichen und Wunder tun und viele verführen, auch die Auserwählten, wenn es möglich wäre. Matthäus 24, Vers 24. Dann eine weitere große Gefahr für uns alle in der Endzeit ist die ganze Vermischung der Konfessionen und Religionen, wobei die Wahrheitsfrage nicht mehr gestellt wird. Und zwar wird heute gesagt, werdet alle eins, denn alle Religionen verehren den gleichen Gott. Auch der Papst sagt das inzwischen, jetzt, ja, der hat so ein Video veröffentlicht, ich glaube an Buddha, ich an Jesus, ich an Allah und wir sind alle Kinder Gottes, wird dann behauptet. Stimmt aber nicht, wir sind alle Geschöpfe Gottes, aber ein Kind Gottes wirst du nur, wenn du den Herrn Jesus als den einzigen Weg zum Vater in dein Herz aufgenommen hast. Die Bibel sagt, Gott spricht, ich bin der Herr dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. 2. Mose 20, Vers 2. Genauso behaupten viele, jeder sei ein Kind Gottes, aber Kind Gottes wird man eben nur, wenn man den Herrn Jesus ins Herz aufnimmt. Johannes 1, Vers 12 und 13. Dann auch auf dem ethischen Gebiet wird heute behauptet, nehmt alle Menschen so an, wie sie glauben und leben. Lasst doch jedem seine Kultur und seinen Lebensstil, so wie er lebt, ob er jetzt Männlein, Weiblein, Zwitter, Hermaphrodit, Transvestit, Transgender oder eins dieser 60 Facebook-Geschlechter ist oder sonst was, ist ja alles egal, jeder auf seine Fasson. Aber was steht in der Bibel? In 1. Thessalonicher 5, Vers 14 steht die Ermahnung, weist die Unordentlichen zurecht, damit sie in Ordnung kommen mit Gott und in ihrem Lebensstil. Und in 1. Korinther 6 steht ausführlich aufgezählt, wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht erben werden? Lasst euch nicht irreführen, weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes erben. Und solche sind einige von euch gewesen, aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Also es gibt die Möglichkeit der Umkehr, solange es noch Tag ist. Irgendwann ist es zu spät. Und deshalb der Aufruf aus diesem Brief an die Jugend, den er auch uns allen heute so weitergeben möchte. Widersteht der Vereinnahmung durch schlechte Vorbilder in Zeitschriften, Radio, Fernsehen und Internet, die von Liebe reden, aber Unzucht meinen und euch dadurch ins Verderben führen. Haltet fest am Vorbild des Gottessohnes Jesus Christus, der rein und heilig ist und uns durch sein Leben und seine Lehre zeigt, was wahre Liebe ist, echte Liebe ist. Widersteht auch der Vereinnahmung durch eine unbiblische Vermischung und Ökumene. Haltet fest an Jesus Christus allein, der Bibel allein, Glaube und Gnade allein. Widersteht der Vereinnahmung durch eine unbiblische Zeichen- und Wundersucht. Haltet fest am größten Wunder, den Wunden unseres Herrn Jesus Christus, der am Kreuz sein Leben für unsere Erlösung hingegeben hat und wunderbar am dritten Tag von den Toten auferstanden ist. Widersteht auch, gerade jüngere Leute, möchte ich das sagen, der Vereinnahmung durch eine leider auch in sogenannten christlichen Kreisen weit verbreitete Spaßkultur, Unterhaltungsevangelium, die sogar das Kreuz Jesu Christi zum Unterhaltungsgegenstand verfälscht und den heiligen Gott lästert. Ist leider in die evangelikale Welt sehr weit eingedrungen. Nein, haltet fest am dreieinigen Gott, der zugleich heilig und gerecht, liebend und barmherzig ist. Widersteht auch einer sogenannten Musikkultur, die meint, mit heidnischen Elementen Menschen für den christlichen Glauben gewinnen zu können. Zum Beispiel mit ekstatisierenden wilden Rhythmen, mit mantrahaften Wortwiederholungen oder auch extrem langsamen, trancefördernden, also hypnotischen Melodien. Viele dieser sogenannten charismatischen Lobpreislieder gehören dazu, diese Trance, diese Hypnose zu fördern und den Verstand auszuschalten. Während die Bibel sagt, seid nüchtern und wachsam, widersteht dem Teufel wie ein brüllender Löwe. Der wie ein brüllender Löwe auf euch zukommt. Und deshalb sollen wir festhalten an wohltuenden, geistlichen Liedern, die aus einem stillen, sanften Herzen kommen. Schließlich gilt, widersteht dem Zeitgeist, hinter dem sich der Geist des Widersachers, Satan, verbirgt. Haltet fest an Gottes Geist, der euch von dieser vergehenden Welt scheidet und in alle Wahrheit leitet. Der Herr ist nahe allen denen, die ihn anrufen, die ihn von Herzen und ernstlich anrufen. Soweit ein Brief an die Jugend mit einigen aktuellen Beispielen, weil ich kann manches jetzt hier nur streifen aus Zeitgründen, aber auf drei Themenbereiche möchte ich etwas näher jetzt noch eingehen. Das eine ist die Computerspielsucht, das andere die Handysucht und das dritte die Pornosucht. Entschuldigung, wenn ich so offen heute Abend über diese Fragen spreche. Zunächst einmal zitiere ich aus einer Studie der Deutschen Allgemeinen Krankenkasse, DAK, zur Computerspielsucht. Das habe also nicht ich jetzt hier so behauptet, sondern das sagt die, größte oder mitgrößte deutsche Krankenkasse, die DAK. Das ist auch wiedergegeben worden, nicht in einer christlichen Zeitschrift, sondern in der Tagesschau. Tagesschau.de kennen vielleicht manche. Und zwar am 5. März 2019. Da wird Folgendes geschrieben. Unter der Überschrift 465.000 jugendliche Risikogamer in Deutschland. Allein in Deutschland fast eine halbe Million schon. Und diese Tagesschau sagt über diese DAK-Studie Folgendes. Sie schwänzen häufiger die Schule, haben ein höheres Aggressionspotenzial und sind eher verhaltensauffällig. 465.000 Jugendliche sind Risikogamer. und geben viel Geld für ihr Hobby aus. Im Umgang mit Computerspielen legen nach Hochrechnungen rund 465.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland ein auffälliges Verhalten bis hin zur Sucht an den Tag, gelten also als sogenannte Risikogamer. Das sind 15,4% aller regelmäßigen Spieler. Demnach geben Betroffene mehr Geld für ihr Hobby aus, fehlen häufiger in der Schule und haben mehr emotionale Probleme als unauffällige Spieler. Es gibt also auffällige und unauffällige Spieler. Nicht jeder ist gleich süchtig. Ja? Jeder vierte Risikogamer spielt am Wochenende 5 Stunden und mehr am Tag. Besonders beliebt sind Spiele wie, das wisst vielleicht ihr jetzt besser als ich, Fortnite, FIFA oder Minecraft. Rund 3% der Betroffenen erfüllen sogar die Kriterien einer Computerspielabhängigkeit mit Entzugserscheinungen oder Kontrollverlust. Die können sich also nicht mehr kontrollieren. Aber wie gesagt, das sind nicht alle, ja, das sind hier 3%. 79% der Risikogamer sind Jungens, nur 21% Mädchen. Oder Frauen, ja, Mädchen darf man heute auch, glaube ich, auch nicht mehr sagen. Nach Einschätzung der Forscher ist die Suchtgefahr bei Spielen besonders hoch, die Elemente enthalten wie offene virtuelle Welt, vielfältige Personalisierungsoptionen, Spielen im Teamverbund und zahlreiche Belohnungen. Da werden ja Belohnungen ausgesprochen und verschiedene Levels, wo man aufsteigen kann und so weiter. Dann heißt es noch weiter in dieser DAK-Studie, wegen der finanziellen Ausgaben, es muss aber nicht unbedingt in jedem Fall so sein, machen nicht alle. Neben der Suchtgefahr, heißt es, wurden erstmals auch die Ausgaben für die Anschaffung von Computerspielen und Extras untersucht. Es gibt ja oft solche Extras, Extra-Elemente dazu, die man dann aber bezahlen muss. Mehr als die Hälfte der regelmäßigen Spieler kaufte in den 6 Monaten vor der Befragung Spiele oder Extras. Einzelne Spieler gaben in 6 Monaten bis zu 1.000 Euro aus. Die Ergebnisse zeigten, dass die Spieleindustrie die Aufmerksamkeit der Jugendlichen clever fessele und ihnen auch für vermeintlich kostenlose Spiele mehr und mehr Taschengeld entlocke. Durch die Tricks der Industrie finden viele Jugendliche kein Ende und verzocken Zeit und Geld. Aus Spaß kann schnell Sucht werden, so die Vertreter der Deutschen Allgemeinen Krankenkasse. Die Stiftung Warentest hat auch in einem Tagesschauartikel sich geäußert, dass dies ja eine recht, sagen wir mal, neutrale Stiftung, die ja also alle möglichen Produkte, Waren eben untersucht und feststellt, sind sie nützlich, sind sie schädlich. Und die haben Folgendes, das wurde auch wieder bei tagesschau.de veröffentlicht, gesagt, und zwar am 24.10.2019, also jetzt ganz aktuell vor wenigen Tagen. Da stand Folgendes zu lesen. Nazi-Parolen in Kinder-Apps. Versteckte Kosten, Nazi-Sprüche und Pornografie. 14 Handyspiele für Kinder wie Minecraft oder Fortnite hat die Stiftung Warentest überprüft. Empfehlen kann die Verbraucherorganisation keines. In einigen Handyspielen für Kinder finden sich nach Angaben von Experten Nazi-Parolen und Pornografie. Tester der Stiftung Warentest schießen bei 14 geprüften Spiele-Apps auf Verweise auf Pornoseiten, Mitspieler mit rechtsextremen Pseudonymen wie Sieg Heil und ein Spiel, in dem böse Juden getötet werden sollen, wie die Verbraucherorganisation mitteilte. Kosten schwer zu überblicken, heißt es weiter in dem Bericht. In einer App für 6-Jährige gab es Werbung für ein Spiel, in dem unablässig Menschen erschossen werden. Viele Apps verleiten demnach auch zu teuren Käufen, mit denen innerhalb von Apps zusätzliche Inhalte oder Dienste erworben werden sollen, wie Rohstoffe oder Kostüme für Spielfiguren. Oft seien die Kosten sehr undurchsichtig. Darauf beruht das Geschäftsmodell bei Gratis-Apps. Keines der 14 untersuchten Handyspiele für Kinder, darunter Minecraft, Clash of Clans oder Fortnite, kann die Stiftung Warentest empfehlen. 13 stuft diese sogar als inakzeptabel ein. Das laut Warentest am wenigsten schlimme Spiel, Pokémon Go, stufen die Tester als bedenklich ein. Und dann diese unzulässigen Klauseln werden auch, wenn man da nämlich anklickt, man liest es ja meistens gar nicht durch, dann gibt es noch viele Klauseln drin, was man da zustimmt. Ja? Und da muss man auch aufpassen. Das sagen sie hier, die Stiftung. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen der meisten Apps enthalten der Untersuchung zufolge unzulässige Klauseln. Sie lassen sich etwa bestätigen, dass man einer Überwachung zustimmt. Hat es jeder Jugendliche gelesen, bevor er es angeklickt hat, einer Überwachung zustimmt. und keine Privatsphäre erwartet. Keine einzige Datenschutzerklärung erfülle die gesetzliche Forderung, die Hinweise zum Datenschutz in einer einfachen, kindgerechten Sprache zu geben. Das heißt, es ist so formuliert, dass man es gar nicht verstehen soll. Sehr oft so bei Gesetzen, wissen wir ja auch. Also Kinderschutz kann man vergessen. Nun auch an die Eltern die Frage, wie kann ich erkennen, ob mein Kind bereits spielsüchtig ist? Es gibt einige Warnzeichen, die möchte ich folgendermaßen zusammenfassen. Erstens, wenn das Kind sich immer mehr zurückzieht. Man sieht es kaum noch, es ist immer irgendwie mit das beschäftigt. Und es geht auch nicht mehr seinen realen Hobbys nach, ja, die es vielleicht früher gemacht hat, draußen zu spielen oder mit sichtbaren Dingen, sondern immer mehr nur Virtuelles. Es tauchen auch immer weniger Freunde auf. Die Mahlzeiten werden nicht mehr mit der Familie eingenommen, sondern zum Beispiel vor dem PC oder mit dem Handy. Die Kinder sind bei realen Aktivitäten lustlos, schlecht gelaunt. Übermüdung zeigt sich oder auch Nachlassen in der Schule. Die Schulaufgaben werden nicht mehr ordentlich gemacht, die Leistungen lassen nach. Schule wird sogar manchmal geschwänzt, vor allem bei solchen, die schon süchtig sind, weil die gar keine Zeit mehr für Schule haben am Schluss. Das ist dann die letzte Steigerung praktisch, wo man dann wirklich in eine Therapie gehen muss. Oder auch, wenn Kinder nicht mehr mit ihren Eltern sprechen, so nach dem Motto, du verstehst mich ja eh nicht. Ein computerfreier Tag zum Beispiel oder smartphonefreier Tag kann schon zeigen, ob eine Sucht da ist oder nicht. Wenn das nämlich dann etwas ausmacht, dem Kind oder Jugendlichen, dann ist schon eine gewisse Suchtgefährdung zu erkennen. Und wenn man sagt, ja, ich kann auch mal die Woche ohne sein, dann ist es eher weniger bedenklich. Wie kann man der Sucht, hier zum Beispiel Spielsucht, gilt natürlich auch für alle anderen Arten von Sucht, ja, aber der Sucht vorbeugen, natürlich es gar nicht erst zur Sucht kommen lassen. Eltern sollten bewusst auf das Verhalten ihrer Kinder achten, im Umgang etwa auch mit den neuen Medien und deshalb auch wichtig, zeitliche und inhaltliche Absprachen zu treffen. Wie lange, ja, wie viel, vielleicht auch mit Kinderschutzprogramm, was eingebaut wird, um das Verhalten zu überwachen. Es ist ganz wichtig, dass wir da nicht einfach freien Lauf lassen. Es gibt verschiedene Spiele, zum Beispiel Actionspiele, Rollenspiele und Strategiespiele. Actionspiele, zum Beispiel Company of Heroes, Call of Duty, Battlefield und anderes. Auch das sind Kriegsspiele, aber auch mit Außerirdischen, Unreal Tournament, Crisis, Hello und andere. Oder auch nach Hollywood-Filmen entwickelte Spiele wie Batman, Hitman, Harry Potter, Riddick und andere. Und diese sind eben oft auch mit viel Gewalt verbunden, das muss man einfach wissen. Man diskutiert darüber, ob das eben auch das Gewaltpotenzial, die Aggressivität der Spieler erhöht. Manche behaupten, es würde sie reduzieren, glaube ich persönlich eher nicht. Vermuten würde, würde es wohl eher erhöhen, wenn ich dauernd mich solchen Dingen aussetze. Es gibt auch extra blutige Versionen für Erwachsene, aber manche Jugendlichen haben da trotzdem Zugang. Und das ist, da werden zum Teil Dinge bis zum Horror und magisch-mystische Dinge, blutige Dinge gezeigt, die keinesfalls für die Augen eines wiedergeborenen Christen bestimmt sind. Rollenspiele haben das mit Abstand größte Suchtpotenzial, vergleichbar mit Drogen wie Alkohol oder Ecstasy. Und das geschieht dadurch, dass sich Spieler aus der ganzen Welt an dem Handlungsgeschehen beteiligen können, und zwar über das Internet. Dadurch entsteht bei vielen Spielern und Spielerinnen ein Realitätsverlust. Sie leben dann nur noch in dieser fiktiven, weltweiten Rollenspielgemeinschaft und wollen in dieser weltweiten Spielgemeinschaft einen möglichst hohen Rang, das heißt Level, erreichen. Was man der wirklichen Welt nicht erreicht, zum Beispiel Erfolg im Beruf oder in der Schule, das versucht man dann zu kompensieren, zu ersetzen, indem man in diesen Spielen aufsteigt bis hin zum König, zum Beherrscher von ganzen Erdteilen oder fiktiven Kontinenten oder Welten oder Planeten und so weiter. Das betrifft natürlich nicht nur Jugendliche, es gibt auch Erwachsene, sogar im Alter von über 60 Jahren, die spielsüchtig sind. Das gibt es eben auch. Und ja, wichtig ist, dass wir, so wie Gottes Wort sagt, dass wir uns von nichts gefangen nehmen lassen. Es soll euch nichts gefangen nehmen. Wird immer wieder gewarnt. Und hinter solchen Süchten stehen letztendlich eben auch finstere Mächte, die nicht wollen, dass der Mensch Jesus nachfolgt, sondern mit irgendetwas anderem dauerbeschäftigt ist. Vergleicht einmal damit, was wir gehört haben über Timotheus, ja, wie er sich trainiert, dem Herrn nachzufolgen, Tag und Nacht nachsinnt, wie er dem Herrn dienen kann, Aber viele denken nur nach, wie sie einen möglichst hohen Level in irgendeinem fiktiven Spiel, was ja gar keine Realität hat, erreichen können. Und in der realen Welt scheitern sie zunehmend, weil sie einfach flüchten. Ja? So wie man auch in Drogen, in Alkohol schon früher geflüchtet ist, aber kein Alkoholiker wird behaupten, dass er glücklich ist. Wenn ihr mal seht, wie solche Alkoholiker nach ein paar Jahren aussehen, wir haben schon solche Menschen kennengelernt, die elend zugrunde gegangen sind, dann ist das nichts Schönes. Natürlich, ich bin nicht grundsätzlich gegen Spielen, das muss ich auch sagen, aber nur solange man die Dinge noch im Griff hat. Und da muss man sehr behutsam und vorsichtig sein. Ja, jetzt noch vielleicht ein noch heikleres Thema. Die Frage, wie gehe ich mit meinem Handy oder Smartphone um? Zunächst mal positiv, das Handy, Mobilephone, Smartphone, es gibt immer weitere Entwicklungen. Das ist ein einzigartiges Gerät zur Kommunikation und auch zur Unterhaltung. Man kann damit zum Beispiel telefonieren, das kann man tatsächlich immer noch, ja, man kann auch immer noch damit telefonieren, das ist also noch nicht abgeschafft. Aber man kann auch im Internet surfen, es ist praktisch nichts anderes als ein kleiner Computer drin, SMS senden, Musik hören, fotografieren, navigieren, sind sogar Taschenlampen dran gebaut, also es sind wirklich viele nützliche Dinge. Ich will euch das jetzt auch nicht verbieten, keine Angst. Ja. Ich selber habe keins, weil ich um die Suchtgefahr weiß. Aber jeder muss wissen, wie er da stark oder schwach ist. Jedenfalls, man kann sehr viel machen. Man hat praktisch dauernd einen Computer bei sich. Und auch da gilt es zu wissen, beherrsche ich das Ding oder beherrscht es mich? Ja, muss sich jeder prüfen. Es will uns ja nichts gefangen nehmen. Also wie gesagt, viele positive Dinge. Und man hat viele Möglichkeiten heute erreichbar zu sein. Ich habe mich nur schon gefragt, wenn ich jetzt eine Bergwanderung mache, wäre auch gut, wenn ich eins dabei habe, aber da ist dann oft gerade ein Funkloch, wenn man abgestürzt ist und in der Felsspalte liegt. Das ist also schon komisch, ne? Okay, aber das wollen Sie auch verbessern. Die wollen jetzt das 5G-Netz ausbauen, wobei aber auch Mediziner, auch ungläubige Mediziner, warnen und sagen, das wird eine große Verstrahlung der Bevölkerung bringen und die Krebsrate wird hochgehen. Also ich bin kein Freund dieses 5G-Netzes. Ich persönlich denke, so wie es jetzt ausgebaut ist, müsste an sich reichen. Ist jetzt schon genug Strahlung, aber wenn es noch mehr wird, das ist für die Gesundheit nicht gut. Da waren also viele Experten davor. Und das ist auch schon der erste Kritikpunkt. Jedes nicht an eine Leitung angeschlossene Computergerät oder also Mobilephone und so weiter bringt eine gewisse Strahlenbelastung mit sich. Und es wird darüber diskutiert, wie das auf die Gesundheit sich auswirkt. Also auch hier warnt inzwischen die Weltgesundheitsorganisation, sie stuft die Handystrahlung als möglicherweise krebserregend ein. Das Bundesamt für Strahlenschutz empfiehlt, sich so selten wie möglich elektromagnetischen Feldern auszusetzen. Und wenn man es schon benutzt, nicht direkt an den Körper halten, auch nicht direkt irgendwo am Körper tragen, weil da dauernd elektromagnetische Schwingungen in die Körperzellen hineingehen, die ein Tumorwachstum zum Beispiel auslösen können. Vor allem auch hier im Ohr und solche Dinge gibt es auch Forschungen und Bilder, wo das auch schon dargestellt wird. Deshalb gilt, wenn man es benutzt, und das ist natürlich sehr nützlich, gar keine Frage, dann aber so viel wie möglich ausgeschaltet lassen, dass man sich nicht einer unnötigen Gesundheitsgefährdung aussetzt. Und wenn man telefoniert, kurze Telefonate führen. Das zweite Problem ist, was auch viele nicht wissen, man ist dauernd überwachbar, also vor allem natürlich, wenn es eingeschaltet ist, da ist ja auch GPS-Funktion und man weiß also, wo sich der Mensch befindet. Wenn mal der Antichrist kommt und alles kontrolliert, dann kann er natürlich jeden sehr gut finden, wenn er ein angeschaltetes Handy hat, weil da überall eine gewisse Nummer vergeben ist und die Überwachbarkeit vorhanden ist über Satellit. Der gläserne Mensch ist heute schon selbstverständlich. Also die Frage ist nur, willst du deine Privatsphäre allen bekannt geben? Viele geben ja auch über Facebook, Instagram und andere Seiten sehr viel von sich preis. Ich kenne zum Beispiel einen Bekannten, der hat seine Arbeitsstelle verloren, weil er in Facebook zu viel von sich reingestellt hat. Ja, also auch da vorsichtig sein, gerade wenn man sich irgendwo bewerben möchte. Denn die Firmen, die gucken natürlich immer als erstes ins Internet und sagen, was hat denn der da für sich von Bilder von sich reingestellt oder diejenige. Ja, und das ist dann schon problematisch. Dann auch die Suchtgefahr, da habe ich ja schon einiges gesagt. Man sollte es also beherrschen, dann ist es kein Problem. Sobald es aber einen beherrscht, ist es ein großes Problem. Und das hat ein Bruder gesagt vor ein paar Tagen her, heute ist es oft so, wie wenn es schon an die Hand angewachsen ist, nicht? bei manchen. Aus christlicher Sicht ergibt sich eine Reihe weiterer Gefahren, die die Bibel mit dem Begriff Sünde bezeichnet. Das gilt natürlich auch generell für Computer und alles. Alles, was mit Fernsehen und elektronischen Medien zu tun hat, Computer, Internet, Smartphone. Und zwar dann falle ich in Sünde, also in die Gottesferne, wenn ich sündige Dinge mit irgendetwas mache. Das kann natürlich auch sein mit dem Messer, ja, wenn ich sündige Dinge mache, jemand umbringen würde, wovor Gott bewahren möge, ist auch Sünde. Du kannst also alles zum Guten und Schlechten gebrauchen. Das nennt man ambivalenten Gebrauch. Du kannst die Dinge zum Positiven gebrauchen, du kannst sie aber auch zum Negativen gebrauchen. Ich selber arbeite auch im Internet, habe auch eine Homepage. Das ist ganz klar, wir können auch christliche Botschaft dort weitergeben, auch über YouTube und so weiter. Aber es ist nicht jedermanns Sache. Aber die Gefahr ist, wenn ich sündige Dinge betrachte, ja, pornografische Seiten oder okkulte Dinge oder gewaltverherrlichende Filme oder extrempolitische Botschaften und solche Dinge, die zur Sünde werden können. Sünde ist es auch, liebe Geschwister und Zuhörer, wenn man seine Zeit sinnlos totschlägt mit Dingen, die keinen Nutzen bringen, die einfach nur Zeitvertreib sind. Natürlich darf man sich mal erholen, man darf mal abschalten, ja, aber man sollte diese Zeit begrenzen. Am Feierabend mal abschalten, mal etwas machen, was jetzt vielleicht nicht unbedingt so nützlich ist, ja, einfach mal auch Unterhaltung, aber gute Unterhaltung, keine schlechte, auch da muss man unterscheiden, was man sich zuführt, aber wenn man die Zeit dauerhaft mit sinnlosen Dingen totschlägt, dann ist es auch Sünde, weil ich diese Zeit nützlich einsetzen könnte, um anderen Menschen zu dienen, um Gott zu dienen, ja, zum Beispiel Kranke besuchen, statt irgendwie nur dauerhaft zu spielen und so weiter. Und natürlich auch, wenn man abhängig wird. Und besonders schlimm finde ich persönlich, wenn man diese Sucht, virtuell irgendwie erreichbar zu sein, über Gott und Gottesdienst stellt. Also konkret, wenn zum Beispiel plötzlich, das habt ihr bestimmt überall schon mal erlebt, das Handy im Gottesdienst anfängt zu klingeln. Nicht? Wenn die Leute noch nicht mal da es abschalten können oder zumindest stumm schalten, manche müssen ja erreichbar sein, okay, aber kann man es stumm schalten, dass es nur vibriert. Aber man sollte so viel Selbstdisziplin haben, dass man sagt, jetzt ist Gottesdienst oder jetzt ist Schulunterricht oder jetzt ist Studium oder jetzt bin ich auf der Arbeit, jetzt arbeite ich oder jetzt höre ich Gottes Wort und jetzt sind die anderen Dinge tabu. Das sind wir einfach Gott und auch unseren Menschen schuldig. Auch beim Autofahren ist verboten. Wo wir hergefahren sind, da stand ein paar Mal an der Autobahn so ein schönes Schild, habt ihr das auch gelesen? Tipp, Tipp, Tod. Hat das jemand auch gesehen, schon an der Autobahn? Ja, wenn Leute sogar beim Autofahren nebenher denken, sie müssen jetzt spielen. Ich frage mich überhaupt, wenn das Fernsehbild im Auto kommt, wenn die Leute beim Autofahren noch Fernsehen gucken, das kommt natürlich hoffentlich nicht, weil dann ist bis sehr schnell tot. Nicht? Also es gibt Situationen, wo es wirklich unpassend ist, unerwünscht ist oder sogar zur Sünde wird. Ja, weil nämlich, wenn jemand im Gottesdienst auch hier dauernd online aktiv ist, dann ist eben das wichtiger als Gottes Wort und das ist nicht gut. Natürlich gibt es das Argument, ich lese meine Bibel auf dem Handy im Gottesdienst. Aber liebe Seele, das ist zumindest sehr missverständlich. Nimm doch lieber eine gedruckte Bibel in die Hand, damit die anderen nicht denken, was macht denn der jetzt da während dem Gottesdienst? Der könnte sich ja da irgendwas angucken und das gibt dann sehr viel Missverständnisse. Ich habe auch schon mal einem Bruder gesagt, du liest doch die Bibel in schöner gedruckter Form, hast viel mehr davon. Und das gibt auch kein Missverständnis. Ja, abschließend einige Hinweise, wenn jemand hier auch gebunden ist mit irgendwelchen Süchten, dann Hinweise, wie man frei werden kann. Bitte Gott im Gebet um Kraft, dir zu helfen und dich von Süchten jeder Art zu befreien. Es gibt wunderbare Zeugnisse, wie Menschen von Alkoholsucht frei geworden sind, von Spielsucht, von Pornosucht, von irgendwelchen anderen Süchten, von Drogen. Ja, auch von Arbeitssucht, es gibt auch Magersucht, es gibt Arbeitssucht, es gibt Süchte auf so vielen Gebieten, aber der Herr kann auch da Befreiung schenken. Lies treu die Bibel als reales Buch und eben nicht virtuell und bitte Gott um Stärkung durch sein Wort. Lerne einen normalen, zweckmäßigen Umgang mit den Medien, gerade mit den Computer oder mit den Smartphones. Dann kann es sehr nützlich sein, ja, wenn du es beherrschst. Lass dich selber mal prüfen, ob du das noch im Griff hast. Also das, und der zweckmäßige Umgang ist, dass es ein Gebrauchsgegenstand ist und kein Spielzeug. Gebrauche es so, wie es ursprünglich gedacht war, nämlich nur für wirklich notwendige Dinge oder Anrufe und Mitteilungen, zum Beispiel auch GPS, Foto und so weiter, ja, kann man ja alles machen, aber nicht, dass man gar nicht mehr davon wegkommt. Und lasse es ausgeschaltet, wenn du nicht unbedingt erreichbar sein musst, lerne es wieder ganz neu, die Stille auszuhalten, ohne Ablenkung, ohne Dauerberieselung, nutze die Stille zur Gemeinschaft mit Gott. Ich zum Beispiel, wenn ich im Wald bin, nämlich, ich habe so ein altes Handy noch, wo man nur telefonieren kann, für einen Notfall mit. Ich habe es aber aus, ich schalte es erst ein, wenn ich wirklich mal stürzen sollte oder Verspätung habe. Da ist es natürlich nützlich. Aber sonst einfach die Stille genießen, die Gemeinschaft mit Gott. Mache überhaupt viele Spaziergänge in der wunderbaren Schöpfung Gottes ohne Online-Erreichbarkeit. Suche Begegnungen mit realen Menschen, mit denen du jetzt gerade zusammen bist und nicht mit Menschen, die irgendwo anders sind, virtuell weg sind. Und fasse den festen Beschluss, während des Unterrichts, während der Arbeit, so weit wie möglich, und vor allem während des Gottesdienstes, dein Handy konsequent ausgeschaltet zu lassen, außer wenn du es für die Arbeit brauchst, das ist klar. Und wenn du bereits süchtig sein solltest, dann verzichte ganz darauf und verwende es nur noch für normales Telefon, dein Gerät. Sei dankbar für die Liebe des Herrn Jesus, der dich so sehr liebt, dass er sein Leben für dich in den Tod gegeben hat, um dich von Sünde, Tod und Teufel und auch von allen Süchten zu erlösen. Er hat so viel für dich getan. Was tust du und was tue ich für ihn? Das ist die Frage, die wir uns immer wieder bei allem stellen, was wir tun. Es hat mal jemand geschrieben, Gott ist 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche erreichbar. Er ist nur ein Gebet weit von dir entfernt. Wenn die Beziehung zu Gott stimmt, tut man sich auch mit den Menschen leichter. Gott verspricht, ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen und ich will euch erhören. Jeremia 29, Vers 12. Jetzt komme ich noch zu einem heiklen Gebiet, nämlich sexuelle Verführung und Pornografie. Keine Angst, ich werde da nicht in Details gehen. Ich werde einfach 3 Strategien aufzeigen zur Erhaltung oder Wiedergewinnung der Reinheit. Morgen geht es ja um die Reinheit der Sprache, jetzt um die Reinheit insgesamt. Das ist ja etwas, muss man sich vormachen, was heute die Welt überflutet. An jeder Ecke in den Städten kann man damit konfrontiert werden. Und wie viel noch über die virtuellen Medien? Wie kann man davor sich schützen oder wieder frei werden? Das Wichtigste ist, dass kein Vakuum entsteht im Herzen, kein Leerraum. Und deshalb gilt es, sich viel mit dem Herrn Jesus und seinem Wort beschäftigen. Das Herz mit reinen und heiligen Dingen füllen. Das ist der einzige wirkliche Schutz gegen den Schmutz. Ja? Das Herz mit dem füllen, was gut ist, was wohllautend ist, was ehrbar ist. So wie wir es auch in dem Neuen Testament lesen. Dass wir also durch das Licht die Finsternis vertreiben lassen. Das einzige Schutz und die einzige Reinigung, das Blut Jesu Christi. Je mehr wir regelmäßig und vor allem morgens, wenn der Tag anfängt, die stille Zeit machen, umso mehr werden wir Kraft haben den Tag über, ja, dass wir einfach uns füllen lassen mit dem Guten. Die stärkste Waffe gegen alle Finsternismächte ist die Liebe zum Herrn Jesus Christus und die Stärkung durch Gottes Wort. Aber wenn Menschen faul sind, wenn sie Müßiggang treiben, so wie der König David, wo er in Sünde fiel mit Bathseba. Da ist er nicht mit seinem Heer in den Krieg gezogen. Nein, er ist auf sein Dach rumgelaufen, hat dann fremde Häuser geguckt und dann hat er viel Zeit und ist in Sünde gefallen. Ja, und so ist es auch. Die Bibel sagt, Müßiggang, also Faulheit, ist aller Laster, aller Sünden Anfang. Wenn wir einfach träge werden, faul und denken, ja, jetzt mache ich einfach mal gar nichts und dann kommen plötzlich so, wie so die Vögel geflogen, die schlechten Gedanken plötzlich. Und so fängt ja die Sünde an in Gedanken. Und da gilt es, am Anfang zu widerstehen. Am Anfang gleich zu beten, Herr Jesus, nimm diese Dinge weg. Wenn es der Teufel erstmal schafft, die Gedanken zu kontrollieren, dann ist der Schritt zur Ausführung der Sünde nicht mehr weit. Das weiß jeder. Und jeder von uns hat schon gesündigt. Jeder von uns weiß, wie sowas abläuft. Aber wir können wachsen im Glauben, wir können stärker werden und der Sünde widerstehen. Und wenn wir durchgefallen sind, dann nicht auf das Lachen des Teufels hereinfallen, der sagt, du kannst nicht mehr aufstehen, du bist ein Versager. Nein, der Herr Jesus streckt dir seine Hand entgegen und sagt, mein Kind, ich liebe dich, steh auf, kehre um zu mir, bekenne es und ich werde dir vergeben. Ja? Vor dem Herrn bekennen, die Schuld bekennen und er wird unser Herz reinigen. Randy Alcorn hat ein sehr gutes und hilfreiches Buch geschrieben, das heißt Beschütze dein Herz, mit dem Untertitel, warum es wichtig ist, mit Sexualität richtig umzugehen. Da schreibt er auf Seite 53 und 54 Folgendes. Darf ich ein kleines Experiment mit Ihnen machen? Also denken Sie nicht an Schlangen, sage ich euch jetzt auch. Nicht an Schlangen denken. Auf keinen Fall dürft ihr jetzt an Schlangen denken. Klappt's, ja? Nicht an Schlangen denken. Okay. Oh, ich glaube, es klappt nicht so ganz. Also denken Sie nicht an Schlangen, nicht an große, glitschige Schlangen, die nachts aus Ihrer Badewanne kommen. Nicht daran denken. Und solche, die in Ihr Bett kriechen. Bitte denkt jetzt da nicht dran. Noch einmal. Und die Frage, woran habt ihr gerade gedacht? Natürlich an Schlangen. Jetzt aber, Achtung, jetzt denken Sie, schreibt Randy Elkern, denken Sie bitte an Ihren Lieblingsnachtisch. Zum Beispiel Obstsalat mit Schlagsahne oder Erdbeereis oder Apfelstrudel mit Vanillesoße. Das gab es vor 3 Tagen auf der Baustelle bei uns. Denke ich jetzt noch dran. Denkt ihr jetzt auch an Apfelstrudel mit Vanillesoße? Ja? Habt ihr jetzt noch an Schlangen gedacht? Er noch, aber die meisten wohl nicht mehr. Die haben jetzt an Apfelstrudel gedacht. Seht ihr, was durch dieses einfache Beispiel deutlich wird? Ist mal rein menschlich als Beispiel gebracht hier. Na, wenn ich an etwas anderes denke, mein Herz damit fülle, die Bibel lese, dann wird das Böse nicht diesen Einfluss haben. Ich werde dann nicht mehr an die Schlangen, an den Teufel denken und mich verführen lassen, wenn der Herr Jesus mich ausfüllt. Und deshalb heißt es in der Bibel, dämpfend nicht den Geist Gottes. Der Geist Gottes wird gedämpft durch böse Einflüsse, die ich in mich reinlasse. Ja, freiwillig in der Regel. Ja, die kommen ja nicht einfach so nur. Und wenn sie kommen, dann müssen wir sie gleich abwehren mit dem Schwert des Geistes, mit dem Wort Gottes und mit Gebet, mit dem Helm des Heils, Epheser 6, geistliche Waffenrüstung. In Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 8 steht, denkt über das nach, was rein ist, was liebenswert ist und bewunderungswürdig, über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen, zum Beispiel über das Himmelreich, über die Größe Gottes, über die Unendlichkeit des Universums, über die Schönheit der Sterne, über die Schönheit dieser Schöpfung, über die Gnade des Herrn durch seine Erlösung, über lauter solche wunderbare Dinge. Gott hat uns allein durch die Schöpfung so viel Schönes geschenkt. Da können wir Tag und Nacht nachdenken, wir werden nie fertig. Habt ihr schon mal unter dem Mikroskop ein Blatt untersucht, wie das konstruiert ist? Oder, ja, oder ein menschliches Auge oder die Poren unserer Haut. Wir können so viel beobachten. Es sind alles Wunderwerke Gottes. Je mehr Reines und je weniger Unreines wir in unser Denken hineinlassen, umso leichter können wir der Versuchung widerstehen. Und das Zweite ist, wenn die Versuchung kommt, ich habe es an sich schon erwähnt, sofort beten und mit dem Wort Gottes antworten. So wie es der Josef in Ägypten getan hat, als die Frau des Potiphar ihn verführen wollte. Er ist geflohen, er hat nicht damit geliebäugelt. Hätte er vielleicht da jetzt ausgehalten und immer wieder sich das angehört, wäre er vielleicht auch irgendwann schwach geworden, aber er ist gleich geflohen. Und so heißt es auch in 1. Korinther 6, flieht vor der Unzucht. Alle Menschen, die der Mensch tut, sind außerhalb seines Leibes. Wer aber Unzucht treibt, der sündigt an seinem eigenen Leibe. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, welchen ihr habt von Gott und seid nicht euer Eigentum? Ihr seid teuer erkauft. Darum preiset Gott an eurem Leibe. Auch unser Leib ist wichtig. Nicht wie die Platoniker oder Gnostiker, die gesagt haben, nur der Geist ist wichtig. Mit dem Leib tun wir, was wir wollen. Nein, wir sind eine Einheit aus Geist, Seele und Leib. Und wir wollen gerade mit dem Leib dem Herrn dienen. Wie sollen wir ihn denn sonst dienen? Wir haben ja auf Erden jetzt nur den Leib, um die Taten durchzuführen, die der Herr uns aufträgt. Ja, dann der Umgang zum Beispiel mit dem Internet. Ganz praktisch, man kann zum Beispiel einen familienfreundlichen Provider installieren, der schlechte Seiten von vornherein ausfiltert. Es gibt Filterprogramme, zum Beispiel von Saalfeld und anderen Firmen, die recht gut sind. Man kann Menschen des Vertrauens sein Passwort nennen, wenn man Probleme hat, damit diese das kontrollieren können. Man kann Computer ins Wohnzimmer stellen, wo alle sehen, was man anguckt. Und wenn man gar nicht damit klarkommt und ihn auch nicht braucht zur Arbeit, dann kann man ihn auch einfach abschaffen natürlich. Das ist die radikalste Maßnahme. Da gilt es dann, das Auge auszureißen. Lieber dieses Auge, was einen zu Fall bringt, ausreißen, als in die Hölle zu fahren und ewig verloren zu sein. Das ist die Frage des geistlichen Kampfes. Also das war eine Stufenreihe jetzt, wie man mit diesen Dingen umgeht, die einen herunterziehen, wenn man da auf die falschen Schienen kommt. Ja, wir zum Beispiel haben keinen Fernseher, aber wir kaufen uns manchmal ganz gute DVDs oder Filme, stellen unser eigenes Programm zusammen, um nicht jeder Berieselung ausgesetzt zu sein, die durch die Massenmedien, die ja nicht gerade christenfreundlich sind, heute auf uns zukommt. Das fängt ja schon bei den Nachrichten an, wo sehr einseitig berichtet wird. Vor allem die letzten Jahre ist das immer deutlicher geworden. Und auch das möchte ich mir nicht dauernd antun, diese Gehirnwäsche, die man da auch erlebt inzwischen. Okay, das wäre ein anderes Thema. Über Politik wollen wir jetzt hier nicht reden. Um der Reinheit willen muss man auch bestimmte Illustrierte oder Modekataloge abbestellen. Auch das ist wichtig, weil da auch nicht immer so gute Dinge drin sind. Und das Freiwerden von Süchten ist ein Kampf, ein Entwöhnungskampf. Es hat mal jemand gesagt, sähe einen Gedanken und ernte eine Tat. Sähe eine Tat und ernte eine Gewohnheit. Sähe eine Gewohnheit und ernte einen Charakter. Sähe einen Charakter und ernte ein Schicksal. Was heißt es? Erst kommen die Gedanken und die können in die gute oder schlechte Richtung gehen. Und das wird zur Tat. Je nachdem, ob ich den Gedanken Raum gebe, wird es irgendwann zur Tat. Wenn ich dem Bösen Raum gebe, kommt die böse Tat. Wenn ich ihm guten Raum gebe, werde ich das Gute tun mit Gottes Hilfe. Und die Tat, die dauerhaft ausgeführt wird, wird irgendwann zur Gewohnheit. Hast du zum Beispiel die Gewohnheit, morgens, wenn der Bäcker klingelt, prinzipiell nicht aufzustehen? Ja? Dann wird, wenn du das oft machst, wird es zur Gewohnheit. Aber du kannst dich umstellen. Du kannst sagen, ab morgen sofort aufstehen, wenn der Wecker klingelt. Und das ist dann eine gute Gewohnheit, wo ich dann auch pünktlich zur Arbeit oder zur Schule komme. Das ist jetzt ein einfaches Beispiel. Und so ist es auch mit anderen Dingen, mit guten und schlechten Gewohnheiten. Hast du eine schlechte Gewohnheit, hängst du zu lange vor dem Computer, dann gewöhn dir an, um 10 Uhr abends ist Schluss. Man kann das auch einprogrammieren, dass er selber runterfährt. Machen wir zum Beispiel auch bei uns, ja, auch bei mir, ja, ich bin da ganz ehrlich. Dann ist wirklich Schluss, ja, und dann wird nicht mehr weitergearbeitet. Und dann kann man sich auch da selber helfen. Und wenn die Gewohnheit dann da ist, dann formt die irgendwann den Charakter. Und gute Gewohnheiten formen den Charakter in die gute Richtung und schlechte in die schlechte Richtung. Und deshalb es ist es ein Training, ein tägliches Üben, gute Einflüsse oder schlechte Einflüsse. Die prägen den Charakter und die entscheiden auch über das Schicksal. Ob ich beim Herrn bin im Himmel oder in der Hölle, in der ewigen Verdammnis. Wenn ich, und wie viele Leute sind auf kriminelle Pfade geraten irgendwie, sind in schlechten Umgang gekommen, das ist auch eine große Gefahr, gerade auch für Jugendliche. Denn die Jugendlichen, das ist ein offenes Geheimnis, hat wahrscheinlich jeder schon erlebt, es gibt gewisses Alter, wo sie mehr auf Gleichaltrige hören als auf ihre Eltern. Das ist ja ganz normal, sie müssen ja auch erwachsen werden. Aber die Frage ist dann, mit welchen Gleichaltrigen sind sie zusammen? Man spricht soziologisch vom Peer-Group-Phänomen, ja? Die Beziehungsgruppe der Gleichaltrigen. Und deshalb ist wichtig, wenn ihr Gemeinden habt, dass es eine christliche Jugendarbeit gibt, einen christlichen Jugendkreis. Ja, ich sehe einige Jugenden hier aus verschiedenen Gemeinden jetzt. Freue mich, dass ihr hier seid. Es ist ganz wichtig, dass ihr mit Gleichgesinnten zusammen seid, auch um euch gegenseitig zu stärken. Und sicher kennt ihr natürlich auch andere Jugendliche in der Schule oder in der Ausbildung. Da muss man einfach stark sein. Und das, was da an Schlechtem, an Verführung zu Alkoholismus und anderen Süchten auf euch zukommt, abzuweisen. Ja, oder Rauchen. Rauchen ist überhaupt gar nichts Gutes. Ist wirklich nur total ungesund, hat auch nichts mit Erwachsensein zu tun. Da zerstört man seine Gesundheit und auch die von anderen. Also was da Gutes sein soll, das kommt übrigens von den Medizinmännern, die ihre Dämonen damit mit dem Rauch beschworen haben. Durch die Indianer kam das ja zu uns rüber. Also auch das als Beispiel. Da braucht man nicht denken, man sei erwachsen, wenn man jetzt den Husten verheben kann durch Zigarettenqualm. Erwachsensein heißt, dass ich stark bin im Herrn, dass ich widerstehen kann diesen Dingen, dass ich konsequent Jesus nachfolge und all diese Dinge links und rechts abweise. Ja, das heißt erwachsen sein, stark sein durch Jesus Christus. Sähe einen Gedanken, ernte eine Tat, sähe eine Tat und ernte eine Gewohnheit, sähe eine Gewohnheit und ernte einen Charakter, sähe einen Charakter und ernte ein Schicksal. Das Dritte bezüglich der Sexualität, das möchte ich gerade den Verheirateten sagen, ist, dass man erfüllte Sexualität ausschließlich in der eigenen Ehe sucht. Das wäre jetzt ein abendfüllendes Thema, aber das kann jetzt aus Zeitgründen nicht mehr bringen. Ich möchte abschließen, ich muss in 10 Minuten, weil dann die CD zu Ende ist, auch fertig sein, kein Problem. Möchte abschließend noch einen Brief verlesen, den habe nicht ich verfasst, sondern der Autor heißt Franz Kronbeck. Das ist ein Katholik, aber obwohl ich selber vieles kritisieren muss in der katholischen Theologie, schreiben die auch immer mal wieder was Gutes, vor allem auf ethischem Gebiet. Und dieser Franz Kronbeck hat im St. Athanasiusboten Juni 2019 von der Initiative katholischer Christen einen Brief verfasst an eine uns allen bekannte junge Dame. Wie heißt die? Greta Thunberg. Habt ihr schon mal gesehen? Die ganzen Regierungshäupter da zur Schnecke gemacht hat, vor der UNO mit hasserfülltem Gesicht. Wie wagt ihr es, unsere Kindheit zu zerstören und so weiter. Also wo ich 15 war, ich weiß nicht, ob ich das hingekriegt hätte, weiß ich nicht. Aber die wird gesteuert, das muss man ja wissen, von Al Gore und anderen, die dahinter stehen. Da wird ja jetzt, ich bin ja auch echter Ökologe, ja, ich setze mich auch für Umweltschutz ein, aber heute wird eine Ersatzreligion daraus gemacht, eine Klimareligion, eine Öko-Ersatzreligion. Und jetzt möchte ich mal den Brief verlesen, den dieser katholische Kollege hier, Franz Kronbeck, im St. Athanasiusboten veröffentlicht hat. Es ist auch in Topic abgedruckt, wer Topic kriegt, vielleicht haben es manche gelesen, und zwar in der Nummer 7 vom Juli 2019. Ein Brief an Greta und all die anderen jungen Leute. Ich fand den Brief so gut und es fasst nochmal vieles zusammen, was ich heute Abend im Telegram-Stil gebracht habe, dass ich es euch einfach vorlesen möchte. Liebe Greta und all ihr anderen, es ist wahr, die Welt, wie wir sie euch überlassen haben, ist wirklich nicht im besten Zustand. Die Umwelt ist verschmutzt, überall auf der Welt gibt es Krieg, Naturkatastrophen, Armut, Krankheit und Elend. Aber glaubt mir, so war die Welt schon, als wir jung waren. Und als unsere Eltern, also eure Großeltern jung waren, war sie auch nicht viel anders. Und dennoch muss ich euch recht geben, es ist zu wenig, was wir tun für die künftige Welt und die kommenden Generationen. Wir haben zwar Katalysatoren in unsere Autos eingebaut, wir trennen Müll, tanken bleifreies Benzin, haben Energiesparlampen, dämmen unsere Häuser mit Plastik, bis sie ersticken, und wir haben auch schon damit angefangen, die Atomkraftwerke abzuschalten. Und wir ernähren uns bewusst, recyceln den Abfall, kaufen Bio und Fairtrade und wer weiß, was noch alles. Und dennoch, es ist zu wenig, viel zu wenig. Was ihr ererbt hat, ist ein Leben, das scheinbar sinnlos ist. Wir haben die wichtigste aller Ressourcen, die es gibt, sinnlos verschleudert, nämlich den Sinn im Leben. Hoppla, darüber redet heute keiner, ja? Den Sinn im Leben. Er schreibt weiter: Wir haben euch eine Welt hinterlassen, die nicht mehr lebenswert erscheint. Schon in einem Alter, in dem ihr nichts dringender bräuchtet als eine Mutter, die den ganzen Tag für euch da ist, nur für euch da ist, in einem Alter, wo eure Seele und euer Geist erst geformt werden, entreißen wir euch euren Müttern und geben euch in einen Kinderhort, wo eure Seele fast zu Stein wird. Würde man das einem Hund oder einer Katze antun, würde das die Tierschutzbehörde zu verhindern suchen, schreibt Franz Kronbeck. Und weiter schreibt er: Und dann wächst ihr auf, isoliert und verzweifelt, aufgezogen von einer Mutter, die selbst im Stich gelassen wurde. Ja, ihr hättet durchaus ein Recht darauf, in Sicherheit und Geborgenheit in einer Familie mit Vater und Mutter und vielen Geschwistern aufzuwachsen, genauso wie ihr das Recht habt, eine saubere Luft zu atmen. Aber wir haben in den Dingen, die wirklich wichtig sind, versagt. Ja, gerade auch die ältere Generation, die jetzt das alles so steuert. Und weiter schreibt er: Ihr sorgt euch um eure Zukunft, aber wie sieht eure Gegenwart aus? Ihr verbringt inzwischen den größten Teil des Tages vor dem Computer und dem Fernseher. Ständig seid ihr auf der Flucht in eine Scheinwelt, die von euch zehrt, anstatt euch zu beschenken. Wenn ihr auf eure Smartphones, auf die Tablets, Spielekonsolen und vor allem auf das Fernsehen verzichten würdet, würdet ihr bald erkennen, wie lebenswert und schön die Welt sein kann. Eine ganz große Freiheit wartet auf euch, schon nach 2 oder 3 Wochen. Als wir Kinder waren, gab es all das, ohne das ihr meint, nicht mehr leben zu können, noch gar nicht. Und doch waren wir glücklicher. Zugegeben, wir hatten einen Vater und eine Mutter, die uns so genommen haben, wie wir waren. Man hat nicht ständig versucht, uns umzuerziehen. Und dann ist da noch etwas, das für eure Zukunft noch viel wichtiger ist als die Klimaerwärmung, wenn es sie wirklich gibt. Nämlich die Zerstörung des Bildungswesens. Die Schule war immer anstrengend, aber sie war nur halbtags, auch noch in meiner Zeit, ja. Und sie war vor allem interessant. Das stimmt. Wenn einer ein bisschen Interesse hatte an der Welt, was konnte er nicht alles lernen? Einst hatten wir mit das beste Schulsystem der Welt. Von 10 Nobelpreisträgern wurden einst 6 oder 7 an unseren Schulen und Universitäten ausgebildet. Meint ihr etwa, ihr würdet heute noch eine echte Bildung bekommen? Eine, die euch lebenstüchtig macht? Nein, das ist nur selten der Fall. Denn heute ist die Schule zu einer Stätte der ideologischen Umerziehung geworden. Und deshalb, ich füge ein, gibt es immer mehr christliche Schulen, die überfüllt sind, die gar nicht alle Kinder aufnehmen können. Ja. Weil in staatlichen Schulen, nicht überall, aber sehr oft sieht es leider so aus. Dann schreibt der Autor weiter, das ist ein bisschen längerer Brief. Bestes Beispiel, der sogenannte Sexualkundeunterricht. Man erzählt euch, dass die menschliche Sexualität nur ein Naturtrieb sei, dass es da zwischen Mann und Frau nicht mehr gäbe als zwischen den Tieren auch. Man leitet euch in einem Alter, wo wir noch mit Lego spielten, dazu an, alle möglichen Perversionen, also Abartigkeiten, auszuprobieren und vergräbt so das Geheimnis der Liebe unter einem Berg von Schmutz und Abartigkeiten. So kommt ihr, wenn ihr einmal in dem Alter seid, wo es darum ginge, den Mann oder die Frau für das Leben, für das ganze Leben zu finden und eine Familie zu gründen, nicht einmal mehr auf die Idee jener Sehnsucht, die ihr tief im Herzen tragt, zu folgen. Sie verschließen euch, diese Ideologen verschließen euch die größte Quelle des Glücks und nennen es sexuelle Befreiung. Und mit vielen anderen Dingen ist es genauso. Eine echte Bildung des Geistes und des Herzens, wie sie für eure Zukunft wichtig wäre, wird euch nicht mehr vermittelt, schreibt dieser Autor. Sagt es einmal euren Lehrern, wenn sie euch wieder dazu verleiten wollen, den Unterricht zu schwänzen und eure Zukunftsaussichten für ihre kurzsichtigen parteipolitischen Ziele zu vergeuden. Das ist nämlich die Ideologie der Grünen, die damit unterstützt wird, ist klar. Und dann schreibt er weiter, euer Verdacht ist schon der richtige. Wir haben euch die Lebensgrundlagen genommen. Aber wir haben das nicht aus Bosheit getan. Tatsächlich sind auch wir schon jenen Seelenräubern auf den Leim gegangen, die uns damals weisgemacht haben, wir müssten gegen Mittelstreckenraketen und Atomkraft auf die Straße gehen, um uns im selben Moment hinterrücks die Grundlagen unseres und eures Lebensglücks zu nehmen, nämlich die Familie, die alten Werte, die Traditionen und Tugenden und nicht zuletzt auch den Glauben an Gott. Wie naiv wir doch waren, vor allem jene, die so stolz waren auf ihre ach so kritische Haltung und auf ihr gesellschaftspolitisches Engagement. Gebt Acht, dass euch nicht dasselbe passiert, denn die Seelenmörder gehen auch heute noch um. Es sind die Ideologien und diese werden allesamt geboren aus der Nichtannahme der Wahrheit, weil sie die Wahrheit zu Boden reißen. Ideologien sind Weltanschauungen, ja, vor allem neomarxistisch, kommunistisch, sozialistisches System verändern. Und dann der letzte Abschnitt. Die Generation unserer Großväter und Väter träumte von sozialer Gerechtigkeit. Und als die Bomben zweier Weltkriege sie aus ihrem Schlaf aufgeweckt hatten, war halb Europa einer grausamen sozialistischen Diktatur unterworfen, DDR. Unsere Väter und auch wir träumten von Weltfrieden. Und diejenigen, die nun langsam aufwachen, stellen fest, wie ein nie zuvor dagewesener Krieg die Familie zerstört hat. Ihr sorgt euch nun um das Weltklima und ich fürchte, dass ihr auf das nicht achtet, was wirklich bedroht ist, nämlich eure Herzen. Sie wollen euch das Herz stehlen. Sie wollen alle Arten von Unreinheit darin einpflanzen, durch die ganze Gender-Ideologie und Ehe für alle und alles, ja, ist da gemeint. Damit ihr lernt, alles, was wahrhaftig und edel ist, zu hassen. Um euch zu Feinden eurer selbst zu machen, zu Robotern ihrer Weltanschauung, zu Fanatikern ihrer weltweiten politischen Projekte, nämlich die weltweite Umerziehung zum Gendermenschen, ja, der keinen eigenen Willen mehr hat, zum Massenmensch, den der Antichrist kontrollieren kann, füge ich jetzt hier ein. Ist es nicht seltsam, schreibt er weiter, während die Träume immer universeller, also weltumspannender werden, werden die Katastrophen immer persönlicher? Also das ganze Scheitern von Familie und Ehe und so weiter, ja, die Katastrophen werden immer persönlicher. Verzweiflung, Depressionen, Drogen, Elend, Selbstmord ist hier gemeint. Und er schreibt, wenn ihr also an die Weltrettung denkt, dann fangt damit am besten bei euch selbst an. Denn da ist die Wirkung am größten und am nachhaltigsten. Ein Auge, das unrein ist, wird in der ganzen Welt nichts Schönes finden. Und ein Herz, in dem keine Tugenden sind, kann zwar ein wenig Spaß haben, aber auf lange Sicht kann es nur Unglück hervorbringen. Hört nicht auf, nach der Wahrheit zu suchen. Gerade dann nicht, wenn man euch eine Antwort vorgibt, die nur allzu bequem ist und die eurem Ego, eurem Ich schmeichelt. Und vor allem, lasst euch den Glauben nicht nehmen. Lasst euch den Glauben nicht nehmen und auch nicht die Hoffnung. Denn ohne das Übernatürliche, das heißt ohne Gott, geht die Natur zugrunde ganz von selbst. Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Möge Gott jedem helfen. Ich schließe noch mit einem Zitat eines evangelischen Theologen, nämlich des sächsischen Evangelisten Lutz Schäufler. Einige sind ja hier aus Sachsen. Wer kennt ihn persönlich? Ja, da hinten, die Sachsen, herzlich willkommen. Die Sachsen sind helle, die gehen uns voran in Deutschland. Und der Lutz Schäufler schreibt Folgendes über die Klimareligion. Damit schließe ich jetzt und füge da nichts mehr hinzu, verspreche ich euch. Er sagt, im Leben und im Sterben hilft uns nicht eine Religion, sondern nur eine Person. Das ist die Person, die am Freitag für die Zukunft, also am Karfreitag, Fridays for Future, Freitag für die Zukunft, am Karfreitag im Jahre 30 am Kreuz gestorben ist. Jesus hat das kaputte Klima zwischen Mensch und Gott durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung wieder in Ordnung gebracht. Niemand muss bei ihm Ablass zahlen. Ein Mensch muss nur annehmen, was Jesus Christus gezahlt hat. Deshalb ist es nur mit Jesus Christus möglich, dass ein Mensch die neue Erde und den neuen Himmel zu sehen bekommt, die Gott schaffen wird. Und dort, im neuen Himmel, der neuen Erde, ist das Klima übrigens voll in Ordnung. Amen. Ich möchte noch mit uns beten und bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Heiland Jesus Christus, wir haben jetzt vieles gehört und schenk, dass das, was für jeden Einzelnen wichtig ist, auch im Herzen hängen bleibt und dass es Herzen bewegt und verändert. Wir wollen dir wirklich von Herzen nachfolgen, Herr, und oft wird es uns schwer gemacht durch so viele Einflüsse. Hilf du, jung und alt, uns allen, dass wir dich über alles stellen, an erster Stelle in unserem Leben, dass du die Priorität hast und dass du uns Kraft schenkst, allem zu widerstehen, was nicht von dir ist, was dir nicht gefällt, was uns von dir ablenkt. Hilf du uns und sei du uns gnädig und bring uns ans Ziel, einmal bei dir zu sein in deiner himmlischen Herrlichkeit. Wir loben und preisen deinen heiligen Namen. Amen.